Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal, wie immer, im richtigen Sender gelandet bei Radio X. Im Hörerfenster heute wieder mal der Greenpeace-Gruppe in Frankfurt. Wir werden uns heute mal wieder und ich denke mal die nächsten Jahrtausende, das wir alle hier drin nicht erleben werden, aber es wird allem Anschein nach erst recht ein Dauerthema werden, mit den Atomkraftwerken beschäftigen. Dazu haben wir Gäste, einen Gast, die Carol Sue Rombach von der Bürgerinitiative Bye-Bye Biblis. Hallo Carol Sue.
Ja, hallo zusammen.
Dann habe ich heute den Jörn Burger, unser Mastermind an der Technik mal wieder, der auch nachher mit uns noch zusammen das Gespräch führen wird. Hallo Jörn.
Hallo, schönen guten Tag.
Und mein Name ist Otto Gebhardt. Ja, wir werden uns heute mal ausführlich mit der Bürgerinitiative Bye-Bye Biblis beschäftigen. Der Name ist Programm. Inzwischen ist es schon ziemlich weit fortgeschritten mit Bye-Bye Biblis. Biblis Reaktorblöcke A und B sind abgeschaltet. Aber das unendliche Thema, wie ich schon angedeutet habe, wird es auch bleiben. Rückbau, Entsorgung, dann Endlager, Fragezeichen, ob es ein Endlager sein wird. Auf jeden Fall Lagerstätte für Atommüll, hochradioaktiven Atommüll. Wir werden uns im zweiten Block mit der Bad Bank AKW beschäftigen. Da gab es einen unseligen Vorschlag der Stromkonzerne, ein sogenanntes, wie ich bezeichne, Danaergeschenk. Was es damit auf sich hat, werden wir nachher im zweiten Block besprechen. Und am Schluss wollen wir noch etwas Klimaschutz betreiben. Und es geht um den Abbau von Braunkohle. Da sollen Tagebaue wieder aufgeschlossen werden, die unserer Ansicht nach völlig unnütz sind. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an. Die Carol Sue von Bye-Bye Biblis ist da. Bye-Bye Biblis ist eine Bürgerinitiative in Dreieich. Carol Sue, seit wann gibt es euch und was war denn der Anstoß, dass ihr euch gegründet habt?
Ja, also gegründet haben Bye-Bye Biblis mein Mann Immo und ich. Und wir waren schon sehr, sehr lange, schon vor vielen Jahren Atomkraftgegner und da politisch aktiv. Den Anstoß für die Gründung hat dann die Laufzeitverlängerung gegeben, die uns, also der faule Kompromiss, der vorher gemacht worden ist von der rot-grünen Regierung, wir steigen aus 2022 aus der Atomkraft. Das war eine Kröte, von der wir uns gedacht haben, gut, das kann man erst mal schlucken. Das dauert viel zu lange, aber okay, das nehmen wir jetzt erstmal so hin. Dann kam eben dieser Beschluss, von Schwarz-Gelb dann eine Laufzeitverlängerung zu machen. Und das hat uns natürlich richtig empört. Und wir haben uns überlegt, dagegen wollen wir mit unserem ganzen Gewicht unbedingt vorgehen. Das können wir nicht einfach so hinnehmen. Das können wir gar nicht aushalten.
Wie habt ihr Mitstreiterinnen, Mitstreiter gefunden? Ihr seid in Dreieich.
Ja, das war schwierig und das ist ein bisschen fast schon eine Geschichte. Wir haben dann wir haben uns überlegt, was können wir machen? Wir sind natürlich zu verschiedenen Demonstrationen gegangen, die es gab. Wie können wir andere Menschen motivieren, da mitzukommen? Und es hat sich herausgestellt, dass das relativ schwierig ist. Und wir haben dadurch eigentlich dann so zu unserem Arbeitsprinzip gefunden, wir wollen anderen Menschen Brücken bauen und Türen öffnen, um sich beteiligen zu können an diesem Protest, der uns alle angeht und an der Gestaltung unserer Zukunft. Wir haben uns beteiligt an dem Stromwechsel selber machen oder Atomausstieg selber machen. Das heißt, jeder kann ja...
Also zu Ökostrombezieherinnen, genau, und Beziehern zu werden.
Genau, jeder kann ja selbst umsteigen zu echtem Ökostrom. Da gibt es genau 4 Anbieter. Also jetzt auch nicht zu sogenanntem REX-zertifizierten Strom, ohne da jetzt genauer einsteigen zu wollen. Es gibt 4 echte Ökostromanbieter und haben dann im Bioladen gestanden wie die Zeugen Jehovas und haben eben Flyer verteilt.
Ja, so kommen wir manchmal da vor wie bei einer Sekte.
Genau, also das war ziemlich anstrengend und ganz lustig. Und dann haben wir uns gedacht, so, und jetzt könnten wir doch eigentlich mal einen Bus machen. Es war dann die Demo angesagt, Menschenkette in Neckarwestheim. Jetzt könnten wir doch eigentlich auch mal einen Bus machen. Wie wäre das denn, wenn wir einen ganzen Bus voll kriegen würden mit Leuten? Und haben dann ganz viel Werbung dafür gemacht Und das hat tatsächlich geklappt. Wir haben tatsächlich 2 Busse voll bekommen. Also so hat es angefangen, im Grunde genommen, dass wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen haben.
Wie stark ist denn eure BI so personenmäßig im Moment? Pi mal Daumen. Ich weiß, das ist wie bei uns wahrscheinlich auch. Es gibt Leute, die sind aktiv und manche Leute sind eben dann nur gelegentlich mit dabei.
Ja, also ich denke mal, so im Kern sind wir, würde ich sagen, 10 bis 15 Leute. Und dann kommen eben noch die dazu, die hier und da sich tatkräftig einbringen. Eigentlich würde ich gerne noch was sagen dazu, wie wir zu unserem Namen gekommen sind.
Ja, kein Thema.
wir nennen uns ja Bye Bye Biblis und das ist eigentlich ein bisschen lustig, wie das entstanden ist. Beim Jahreswechsel 2010-2011 haben wir uns überlegt, was ist denn unser guter Vorsatz fürs neue Jahr? Und da dieses Thema Laufzeitverlängerung so drohend über uns hing und wir so stark das Gefühl hatten, das wollen wir auf gar keinen Fall, daraus entstand die Idee, unser guter Vorsatz für das neue Jahr ist Biblis abschalten. Und natürlich haben jetzt wir nicht, schon mal gar nicht zu zweit, haben wir nicht das Atomkraftwerk Biblis abgeschaltet, aber eben mit aller Kraft mitgeholfen, dass viele Menschen sich engagiert haben. Und das ist es schlussendlich, was ich damit sagen will. Viele, viele Leute sind auf die Straße gegangen, haben sich engagiert, haben den Mut gehabt zu sagen, das wollen wir nicht, wir wollen was anderes. Und das hat die AKW oder immerhin 8 AKWs dafür gesorgt, dass sie abgeschaltet wurden.
Ja, du hast jetzt einen Teil meiner nächsten Frage schon beantwortet, was ihr bisher an Aktivitäten durchgeführt habt. Aber ihr seid ja nicht nur gegen, sondern ihr veranstaltet ja jetzt auch schon, wie du mir vorher sagtest, soll es zum 3. Mal in diesem Jahr, gibt es eine Veranstaltung, die ihr durchführt?
Ja, also wir haben uns überlegt, dass das Protest das eine ist und das halten wir für sehr, sehr wichtig. Aber die andere Seite ist eben, wir wollen auch Menschen ansprechen, die so der nicht zu der üblichen Protestkultur dazugehören oder vielleicht auch noch überhaupt nicht sich mit dem Gedanken beschäftigt haben und glauben, dass jeder in der Gesellschaft einen Beitrag für eine echte dezentrale Energiewende in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern leisten kann und haben deshalb die Messe Regio Energie ins Leben gerufen, auf der wir zeigen oder auf der Aussteller, Anbieter, Handwerker, Hersteller, Entwickler zeigen, was sie auf der Pfanne haben sozusagen, also welche Möglichkeiten es jetzt schon gibt, massiv Energie einzusparen, Energie, also im Wärmebereich, im Elektrizitätsbereich, aber auch selbst Energie zu erzeugen.
Und wie ich schon angedeutet habe, das wird jetzt dieses Jahr das 3. Mal sein. Nenn doch mal den Termin, wann das stattfindet und vielleicht vielleicht eure Internetseite, wo Interessierte sich dann mal das genauer angucken können.
Ja, die Messe, die Regio Energie 2014 findet dieses Jahr in Neu-Isenburg in der Hugenottenhalle statt am 6. und 7. September. Und mehr Info dazu findet ihr unter regioenergie-messe.de.
Also regioenergie-messe.de.
Genau.
Okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal wieder auf Biblis zurück. Euer Name ist Programm, hat sich ja, wie ich schon gesagt habe, auch schon etwas, ja, kann man sagen, ist Realität geworden. Biblis ist abgeschaltet, die Reaktorblöcke A und B. Wäre jetzt natürlich so blauäugig ist anzunehmen, dass damit diese Probleme gelöst sind, der täuscht sich natürlich gewaltig. Mhm. Jetzt kommt nämlich die wirkliche Arbeit, Rückbau der Blöcke, wohin mit dem ganzen Müll. Der Rückbau von, habe ich dieser Tage gelesen, von Obrigheim, dem AKW Obrigheim bei Heidelberg, dauert circa 2 Jahrzehnte. Das ist länger wie der Bau eines Atomkraftwerkes. Wie ist denn der aktuelle Stand bei Biblis in dieser Hinsicht, bei diesem Thema?
Der aktuelle Stand ist, dass es jetzt erstmal die Möglichkeit noch gab, Einwendungen zu machen, also dass die Unterlagen ausgelegt waren, dass man Einwendungen machen konnte. Diese Frist ist jetzt am 4. Juli abgelaufen. Es wird aber am lustiges Datum, am 11.11.2014 wird es einen öffentlichen Erörterungstermin geben. Ja, und es ist ein Informationsforum ins Leben gerufen worden. Das wird so ein bisschen verkauft, traurigerweise auch mit unter starker Mitwirkung der Grünen, des grünen Teils der Landesregierung. Das wird ein bisschen verkauft als so eine Art Bürgerbeteiligung.
Da wollen wir dann nachher nochmal gleich drüber reden, jetzt mal ganz kurz noch. Es geistern da die Stichworte sicherer Einschluss beziehungsweise sofortiger Rückbau durch die Landschaft. Was bedeutet denn was? Was ist ein sicherer Einschluss?
Also sicherer Einschluss ist eigentlich nicht wirklich sicher, aber es ist insofern, also man versteht darunter, dass man eben nicht sofort zurückbaut, sondern 70 bis 80 Jahre das Inventar des AKW erstmal sozusagen abklingen lässt. Dann ist man einen Teil der Strahlung, einen kleinen, sehr kleinen Teil der Strahlung los. Die Problematik beim sogenannten sicheren Einschluss ist natürlich, dass erstens das AKW jederzeit wieder angefahren werden kann, dass zweitens die Rückstellungen für den Rückbau in der Zwischenzeit verloren gehen können oder umstrukturiert werden können, verlagert werden können. Und natürlich auch, dass innerhalb von 70 bis 80 Jahren das Know-how, was notwendig ist, wie ist der Zustand des AKW jetzt, wo sind die Leitungen verlegt und so weiter, dieses Know-how eben verloren geht, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das wissen, eben in den Ruhestand gehen und nur aus Plänen alleine das zu rekonstruieren ist nicht genug. Das Gegenmodell ist das ist auch so ein Euphemismus, so eine beschönigende Bezeichnung, der sogenannte Rückbau zur grünen Wiese. Ja, fein. Das hört sich jetzt ganz toll an. Wir bauen das AKW zurück und dann ist da wieder so eine schöne Wiese und dann können da Schafe drauf weiden. Ganz so einfach ist das nicht, weil es sich natürlich um eine Ansammlung, eine Aufhäufung hochradioaktiver, mittelradioaktiver und immer noch sehr gefährlicher, schwach radioaktiver Stoffe handelt. Und dieser Rückbau dauert sehr, sehr lange. Der Vorteil davon ist, wenn man das überhaupt einen Vorteil nennen kann, ist, dass man die Chance hat, das AKW zu einem frühen Zeitpunkt unbrauchbar zu machen und eine Stilllegungsgenehmigung eben überhaupt erstmal erstellt wird.
Du hattest es vorher schon angedeutet, das ist meine Frage, wo liegen die Tücken denn bei dem Rückbau? Stichwort Bürgerbeteiligung.
Ja, Stichwort Bürgerbeteiligung. Da muss man eben sehen, die Bürgerinnen und Bürger direkt vor Ort sind massiv in ihrer Gesundheit und ihrem Leben durch das Atomkraftwerk beeinträchtigt und gefährdet. Aber nicht nur die Menschen dort vor Ort, sondern auch die Menschen, die weiter weg wohnen. Denn es zum Beispiel wird ja auch der Rhein radioaktiv durch das AKW beziehungsweise durch dann später die Rückbaumaßnahmen eventuell belastet.
Das Wasser heizt sich zum Beispiel auf.
Das Wasser heizt sich auf, aber es ist auch zu befürchten, dass bei Dingen wie dem sogenannten Freiputzen, wenn Sachen abgespült werden oder dass wenn Flüssigkeiten ins Wasser gelangen, dass dann eben Radioaktivität ins Rheinwasser gelangt.
Gibt es denn Hinweise auf die Kostenregelung, Kostenfrage? Ich meine, es gab wohl eine Diskussion im Landtag, da hat die grüne Umweltministerin, die Priska Hinz, die ja jetzt, ja, nochmal andersrum, die Grünen haben jetzt das Umweltministerium und die Priska Hinz ist die Umweltministerin, die hessische, die hat auf eine Anfrage genannt worden, dass die Kosten für den Rückbau des AKWs Biblis, Zitat jetzt, für die atomrechtliche Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde nicht von Bedeutung sind. Logisch, man kann die Kosten, die da wahrscheinlich die nächsten 1000 und noch mehr Jahre anstehen, anfallen, sicher nicht abschätzen. Aber gibt es denn schon vage etwas in der Richtung, dass da eine Klärung stattfindet?
Also wovon man auf jeden Fall ausgehen kann, ist, dass die Betreiber versuchen, eine sogenannte Kostenoptimierung zu betreiben. Das heißt eben, das Ganze so billig wie möglich durchzuziehen. Und auch aus diesem Grund ist eine echte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger dringend erforderlich. Sie sind in ihrem Leben und Gesundheit bedroht. Sie müssen nicht nur informiert werden, sondern sie müssen mitreden. Das ist ja ein ganz riesengroßer Unterschied. Und die Kosten für den Rückbau, dafür gibt es Rückstellungen, die sind natürlich von den Betreibern reinvestiert worden, unter anderem in Kohlekraft. Diese Rückstellungen müssen in einen öffentlichen Fonds überführt werden, aber ohne dass dies bedeuten würde, dass die Betreiber damit aus der Haftung entlassen sind für den Schaden, den sie aufgehäuft haben. Ja, ich denke, eine Sache, die wichtig ist, die man gar nicht so im Bewusstsein hat, in Biblis lagern ja bereits jetzt, ich glaube, es sind 51 oder 52 Kastoren mit radioaktivem Material. Die lagern in so einem Gebäude, das ist vergleichbar mit einem Carport, ja? Und das liegt in der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens. Also bitte, Leute, macht euch das mal bewusst, was da gerade passiert wird. Auch sind natürlich Castortransporte nicht nur eine Realität im Wendland, sondern auch für das AKW Biblis, nämlich mit Rückführung von radioaktiven Stoffen. Und auch das sind Dinge, die man im Bewusstsein haben muss, um sich die volle Tragweite der Biblis-Problematik vor Augen zu führen.
Danke für diesen Hinweis. Und jetzt kommen wir mal auf dein Stichwort von vorhin zurück. Rückbau, Kosten für den Rückbau, wer bezahlt denn das alles? Und da hat es jetzt ja eine ganz tolle Idee von den großen Konzernen, von den Energiekonzernen gegeben. Wir behandeln das übrigens unter dem Synonym Bad Bank.
Ja, also bekannt wurde das Ganze im Mai dieses Jahres durch einen Artikel im Spiegel. Allerdings, wie das wahrscheinlich bei den meisten dieser Dinge so ist, das wird schon seit längerem verhandelt. Später wurde dann zugegeben, dass bereits im Februar sich Wirtschafts-Umweltministerin und der Herr Altmaier mit den Konzernen getroffen haben und es abgeklopft haben. Es gibt dieses Angebot, das Unmoralische, hat es mal jemand, glaube ich, in der Zeit genannt, dieses, was ich vorher als Danaergeschenk bezeichnet habe. Die Stromkonzerne wollen ihre restlichen neuen AKWs, die noch laufen, die bis 2022 abgeschaltet werden sollen, uns praktisch schenken, also die Überführung der Atomkraftwerke inklusive der Rückstellungen, die bisher rund 36 Milliarden Euro betragen, in eine öffentlich-rechtliche Stiftung. Das Geld stammt aus Rückstellungen der AKW-Betreiber EnBW, also Energie Baden-Württemberg, RWE, E.ON und Vattenfall. Mit enthalten in dem Ganzen ist eben auch die Thematik Endlager- oder Lagerstättensuche, Atommüllentsorgung, hochradioaktiver Strommüllentsorgung. Als Gegenleistung bieten sie an, dass sie auf ihre Klagen gegen den Atomausstieg und die Brennelementesteuer verzichten wollen. Die Stiftung soll den Atomausstieg organisieren, den Rückbau der AKWs und die sichere Entsorgung der Bestandteile gewährleisten. Die Zuständigkeit für die Atommülllagerung soll eben auch in dieser Stiftung aufgehen. Was kann man denn da davon halten? Ihr beide seid ja auch in dem Thema etwas mit drin. Es hört sich im ersten Moment nett an, ist sicher auch richtig, aber was ist richtig, was ist falsch?
Ja, Otto, das haben ja die Anti-Atom-Initiativen auch schon gefordert, die Rückstellung in einen öffentlich-rechtlichen Fonds zu sichern. Aber da ist natürlich jetzt ein Pferdefuß dran, den sich die Konzerne einfallen ließen. Was sagst du denn dazu, Carol Sue?
Ja, Jörn, also das ist eine absolute Dreistigkeit, aber sehr geschickt gemacht. Es wurde eben dieser Vorschlag diese Forderung der Bürgerinitiativen aufgegriffen, aber was komplett anderes daraus gemacht. Die Atomkonzerne wollen sich aus der Verantwortung stehlen. Sie sagen, sie wollen der Bundesrepublik die Atomkraftwerke schenken. Ja, vielen Dank. Tolles Geschenk. Wer will das haben? Wir als Bevölkerung wollten das schon beim Bau nicht haben. Und wollen aber die Risiken auf wen abwälzen? Natürlich auf die Bevölkerung. Das heißt, man hat über Jahre hinweg Milliarden Gewinne gemacht und möchte die Risiken und Verluste sozialisieren. Wie bei der Bad Bank. Also Gewinne einstreichen und verjuxen und Verluste und Risiken auf die Bevölkerung umlegen. Das geht gar nicht.
Ja, und um das nochmal zu verdeutlichen, also diese knapp 36 Milliarden Euro, die man dann in den Fonds mal locker einzahlen möchte, die sollen dann aber die Konzerne von allen zukünftigen Kosten freistellen. Das heißt, auf Nimmerwiedersehen irgendwelche Abrissprobleme, Atommüllprobleme, das dürfen dann, wenn die 36 Milliarden nicht reichen, das dürfen wir dann bezahlen, ne?
Es ist ja so, dass absehbar ist, dass unglaubliche Kosten auf uns zurollen.
Eben.
Also was man jetzt so Endlagerung nennt, da ist ja so die Vorstellung, man gräbt da irgendwo ein Loch, vorzugsweise im Wendland, haut den ganzen Kram da rein, Deckel drauf und dann ist aus den Augen, aus dem Sinn. So ist es ja nicht.
Da fällt mir noch eine kleine Episode ein, die ich kurz beisteuern möchte. Der Franz Alt, bekannter AKW-Kritiker, hat selber geschrieben vor kurzem, er hat mal in einer Fernsehsendung unvorsichtigerweise die Frage gestellt, werden den Pförtner, der dieses Endlager bewachen soll, bezahlen sollen? Und da gab es so einen Mathematikprofessor, der das ausgerechnet hat. Der hat bei dem Pförtner 2.500 Euro Monatsgehalt gerechnet. Hat es dann mit einer Inflationsrate von 2% weitergerechnet über Millionen Jahre hinaus, das was das kosten würde, würde das jetzige Vermögen der Menschheit übersteigen. Und das wäre nur ein Pförtner. Man kann sich das wohl kaum vorstellen, was das alles kosten wird. Die Idee mit der öffentlich-rechtlichen Stiftung ist natürlich nicht verkehrt, auch aus einem ganz anderen Grund. Das Geld, diese 36 Milliarden, die stehen ja bisher lediglich in den Bilanzen. Sprich, das Geld ist physisch gar nicht vorhanden. Die Konzerne konnten mit dem Geld weiterarbeiten, haben da Zinsen eingestrichen dafür und.
Und keine Steuern dafür zahlen müssen.
Genau. Insofern wäre das ganz richtig, das Geld dann auch tatsächlich jetzt wirklich mal einzukassieren, einzusammeln, sage ich mal. Aber was eben nicht sein darf, ist, dass die Konzerne aus der finanziellen Verantwortung für die zukünftig anfallenden Kosten entlassen werden. Und genau in die Richtung zielt ja Ihr Vorschlag, dass sie eben diese weiteren Risiken und das ahnen die jetzt schon, jetzt vielleicht erst recht, weil das Thema ja immer näher rückt, die ahnen jetzt schon oder wissen es auch mit Sicherheit, dass das einfach nicht zu finanzieren ist und faktisch nur über den Steuerzahler, sprich über du und ich und mir und wir, der Staat, die Allgemeinheit, das Gemeinwesen, muss das eben dann tragen, die Kosten. Das ist ihre Zielrichtung.
Ja,
kann man das so sehen?
Das kann man durchaus so sehen und das ist etwas eben, was man jetzt entweder so hinnehmen könnte, na ja, gut, dann werden wir jetzt eben ausgebeutet und dann wird uns eben in die Tasche gegriffen, dann wird nicht nur unsere Gesundheit gefährdet, sondern wir werden auch noch bestohlen. Das kann man so hinnehmen, man kann es aber auch lassen, man kann sich auch zur Wehr setzen dagegen. Ausgestrahlt hat ja zum Beispiel eine große Unterschriftenaktion gestartet, Bad Bank, wir zahlen nicht für euren Müll. Denn das steht schon mal fest. Ja, die Konzerne haben riesige Gewinne eingestrichen. Sie haben diese sogenannten Rückstellungen in Kohlekraft investiert. Da muss politisch und durch Druck von der Straße, also von den Bürgerinnen und Bürgern, gegengesteuert werden.
Es gibt ja inzwischen selbst bei der Bundesregierung Bedenken, ob diese Rückstellungen ausreichen. Also der Herr Barke, der Staatssekretär im Umweltministerium, hat auf eine Anfrage der Grünen geantwortet, dass sie sich zu Gesprächen mit den Kraftwerksbetreibern treffen wollen. Ich zitiere jetzt mal, in diesen Gesprächen wird es auch darum gehen, ob die bislang gebildeten Rückstellungen die Kosten für die Stilllegung und den Rückbau der Kernkraftwerke und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ausreichend ist zu finanzieren. Also selbst die Bundesregierung bekommt da langsam Zweifel dran. Ich möchte noch einen ganz anderen Aspekt anführen. Ich meine, es ist im Moment auch wirklich so, man hat es ja auch gehört, dieses Jahr bei E.ON und RWE in ihren Bilanzen sieht es ja jetzt wirklich nicht so ganz so sonderlich gut aus. Das hat auch mit dieser Abschaltung der AKWs zu tun. Es hat eben auch damit zu tun, und das ist eben die Alternative zu der ganzen Sache, der Ausbau der erneuerbaren Energien verhagelt den Stromkonzernen ein ziemliches Geschäft. Sie haben diese Entwicklung total verpennt. Und das Geld wäre natürlich für diese Rückstellung wäre auch flöten, wenn einer dieser Konzerne pleite gehen würde. Wobei man das nicht an die Wand malen sollte, aber man soll auch nicht so tun, als ob das völlig aus der Welt wäre.
Das können ja die Konzerne unter Umständen auch herbeiführen. Also Vattenfall hat sich ja bereits aus der Verantwortung gestohlen, indem sie hier ihren deutschen Teil in eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, umgewandelt haben. Ja? Und insofern ist es dringend notwendig und höchste Zeit, diese Rückstellungen unter öffentliche Aufsicht zu bringen, um wenigstens diesen Teil der Kosten, um die Deckung diesen Teils der Kosten wenigstens sicherzustellen.
Ja, E.ON hat ja auch schon angekündigt, das AKW Grafenrheinfeld 7 Monate früher stillzulegen, wie es eigentlich von der Bundesregierung angeordnet war. Also das rechnet sich alles schon immer weniger.
Zu deiner Bemerkung, Bundesregierung, habe ich hier mal rausgefunden, was denn unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel zu dem Thema sagt. Das hört sich zunächst mal recht gut an. Auszug. Wir müssten da noch viele Gespräche führen. Im Grundsatz muss es dabei bleiben, dass die Unternehmen die Verantwortung für die Entsorgung von Atommüll tragen. Das hört sich richtig gut an, nur wenn man Jurist ist, beziehungsweise leicht juristisch angehaucht ist, dann weiß man, was im Grundsatz in der Juristensprache bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass es Ausnahmen und Abweichungen geben kann.
Genau.
Ich möchte noch ganz kurz die Carrie Subertons jetzt verlassen. Sie muss wieder arbeiten, wobei das auch spannend ist hier. Ihr werdet euch jetzt mit dem Jörn und mit mir zufrieden geben müssen. Ich kann also herzlichen Dank, dass du hier bei uns im Studio warst. Das Thema AKWs wird uns weiter beschäftigen, befürchte ich. Und ich denke, wir werden vielleicht nochmal Gelegenheit finden, jemand von euch hier zu haben. Also herzlichen Dank. Und du wolltest nur ganz kurz was zu der Braunkohle sagen.
Ja, ihr werdet ja jetzt noch über das Thema Braunkohle sprechen und ein Punkt ist natürlich ganz wichtig und ganz zentral. Als Atomkraftgegner sind wir Freundinnen und Freunde von Wind und Sonne und von allen erneuerbaren Energien und sind natürlich auch Kohlekraftgegner, das ist ganz klar. Da stehen wir ganz fest Seite an Seite und lassen uns nicht auf irgendeine Weise auseinanderdividieren.
Und am 23. August werdet ihr sicher dabei sein, aber darüber reden wir nachher noch.
Auf jeden Fall, auf geht's.
Tja, Otto, und leider mussten wir uns ja von der Karlsruhe jetzt nicht verabschieden.
Ja, sind wir zwei alleine.
Tut mir ja richtig leid. wir hatten, bevor sie ging, ja noch das Stichwort Kohle. Da ist ja, was den Klimawandel betrifft, im letzten Bericht des IPCC, also International Panel on Climate Change, insofern Entwarnung gegeben worden, als dass wir wohl das Ziel maximale Erwärmung um +2 Grad Celsius seit Beginn der Industrialisierung erreichen könnten. Aber wir müssen in jedem Fall raus aus der Kohle. Und was machen wir in Deutschland? Und was machen wir jetzt vor allen Dingen in Brandenburg, genauer gesagt in der Lausitz mit dem Braunkohletageabbau und Otto? Wir machen uns Sorgen, aber die Lausitz ist hier ein bisschen weit weg von unseren Zuhörern. Was haben denn wir eigentlich hier mit dem Braunkohletageabbau in der Lausitz zu tun?
Ja, du hast es ja deiner Einleitung eigentlich schon auch mit beantwortet. Stichwort Klimaschutz, Klimaerwärmung. Die Braunkohle ist eben der klimaschädlichste Energieträger. Ein Kohlekraftwerk produziert für dieselbe Strommenge etwa das Dreifache an CO2 von einem modernen Gaskraftwerk. Alarmierend ist eben auch, dass in den letzten Jahren wieder die CO2-Emissionen angestiegen sind.
Jedenfalls vor allen Dingen bei uns hier in Deutschland.
Genau. Die CO2-Emissionen 2013 sind auf dem höchsten Stand seit 1990, seit der Wiedervereinigung. Es gibt inzwischen auch die, ja, mehr oder weniger das Eingeständnis der Bundesregierung, dass das eigentliche Ziel bis 2020, die Emissionen um 40% zu reduzieren, nicht mehr eingehalten werden kann, dass wir im Moment auf einem Pfad sind, der Richtung minus 33% geht, also doch eine Lücke immerhin von 7% da ist. Was den wenigsten bekannt sein dürfte, ist eben, dass Deutschland sondern weltweit am meisten Braunkohle fördert und verbrennt. Das waren 2013 ca. 183 Millionen Tonnen. Der Abbau dabei liegt in 4 Regionen in Deutschland, unter anderem eben auch in der Lausitz, das was du gerade angedeutet hast. Das ist das zweitgrößte Braunkohleabbaugebiet hier in der Bundesrepublik. Ja, um den Anstieg, um den Klimawandel zu begrenzen, müssen wir zwingend aus der Kohle aussteigen, und zwar aus der Braunkohle bis 2030 und aus der Kohleverstromung insgesamt, da gehört ja auch noch Steinkohle dazu, insgesamt bis 2040 und eben einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Einer der Gründe, weshalb diese Kohleverbrennung so angestiegen ist, liegt eben auch mit darin, dass die CO2-Zertifikate in ihren Preisen völlig im Keller sind, was da damit zu tun hat, dass sie verschenkt wurden, dass sie eigentlich verscherbelt sind. Es gibt also eigentlich keine Anreize, in irgendeiner Form die CO2-Emissionen zu begrenzen, einzudämmen.
Also verschenkt wurden sie tatsächlich, aber den Wert, den sie eigentlich rein theoretisch gehabt hätten, hat man von den Konzernen mal locker in den Strompreis eingepreist.
Genau. Ja, Stichwort Lausitz, wollen wir da ein bisschen näher drauf eingehen. Vattenfall, das ist also dieser schwedische Energiekonzern, von dem wir vorher ja schon im Zusammenhang mit den AKWs geredet haben. Vattenfall betreibt in der Lausitz 5 Braunkohletagebaue. Die Restvorkommen in diesen Tagebauen werden auf mehr als 1 Milliarde Tonnen geschätzt. Jetzt sollen 5 weitere Gruben ausgebaggert werden, was zur Folge hätte, dass dort ca. 3000 Menschen umgesiedelt werden müssen. Und sehr viele eben auch gegen ihren Willen.
Ich würde sagen, alle gegen ihren Willen.
Das weiß nicht, da müssten wir jetzt vielleicht mal fragen, aber gehen wir mal davon aus, dass es ein Großteil ist oder sei es drum, auch wenn es nur ein paar wären, es ist immer, wir haben immer Bilder vor Augen, was in Lateinamerika passiert, was in China passiert. Da frage ich mich dann, ist es nur deshalb, weil es bei uns ein bisschen in einer kleineren Dimension ist, weniger schlimm, wie dort, wo es dann in ganz großen Maßstab stattfindet, für die Menschen, die dort leben und wohnen. Da gibt's ja auch welche, die schon, also über Generationen vielleicht, mehrfach vertrieben wurden und jetzt wieder vertrieben werden, sprich, sagen wir mal anders, umgesiedelt werden sollen. Das hört sich ein bisschen freundlicher an, aber vertrieben ist sicher auch nicht ganz verkehrt. Bereits heute sind da in der Lausitz ca. 830 Quadratkilometer Landschaft zerstört. In den letzten 100 Jahren wurden rund 135 Ortschaften ganz oder teilweise zerstört, sprich umgesiedelt, was eben für 27.000 Menschen etwa eine Umsiedlung bedeutet hat. Und jetzt gehen wir wieder her, vor allem unter dem Gesichtspunkt scheint mir das auch spannend. Es gibt jetzt muss ich gerade mal nach dem Begriff nochmal gucken, den ich nur abgekürzt im Moment weiß, GL, die gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg. Da wird dann mit Abbaugrößen argumentiert in Gutachten, die schon deshalb sehr unwahrscheinlich sein könnten oder werden, weil ja der Ausbau der erneuerbaren Energien voranschreitet, weil wir wahrscheinlich irgendwann weniger Kohle brauchen. Und schon deshalb ist eben diese Ausweitung des Tagebaus zumindest an manchen Stellen mehr als fragwürdig, eigentlich unnötig. Was eben einen anderen Umweltaspekt ist, dass eben diese Vorgehensweise der Abbau der Braunkohle eben auch zu versauerten Seen führt. Ganze Landstriche dürfen wegen der Rutschungsgefahr nicht mehr betreten werden. Und es führt zu verockerten Flüssen. Was da, wie das passiert, mal ganz kurz. Das Grundwasser wird da hochgepumpt und oberflächlich abgeleitet. In den tieferen Gesteinsschichten kommt es dann mit Luftsauerstoff in Kontakt und es führt zu chemischen Reaktionen. Dadurch entstehen immobile Schwefelsäureverbindungen. Dieser Schwefelanteil bildet Säuren und dieser Eisenanteil giftige Eisenockermassen. Und die steigen mit dem Wiederanstieg, oder die gelangen mit dem Wiederanstieg des Grundwassers, lösen sich die Umweltgifte dann im Wasser auf. Der Abtransport erfolgt dann eben oberflächlich in Fließrichtung und in die nachfolgenden Gewässer, innerhalb des Einzugsgebiets, zum Beispiel in Seen, in Bäche, in Flüsse. Es gibt die Bezeichnung die braune Spree. Und die nehmen eben all diese Gifte auf. Deshalb kommt es dann eben auch zu dieser Ockerfärbung.
Also diese wunderschönen grünen Erholungslandschaften in dem riesengroßen Loch, der uns von den Konzernen immer versprochen wird, den wird es sicher wohl nicht geben.
Ja, und vor allem, ich meine, weiß nicht, wer schon mal in der Lausitz war, das ist eine schöne Gegend dort, da kann man sehr schöne Urlaube verbringen, Wanderungen, Radtouren, was auch immer, wer das gerne macht. Also das wird dann nach und nach verschandelt und ja ruiniert letztendlich. Jetzt ganz kurz zu diesem sogenannten Wälzhof Süd 2. Das würde an den bestehenden Tagebau angrenzen und es würde eine Vergrößerung von um die 1900 Hektar zur Folge haben. Dadurch würde der Braunkohleabbau von 2027 bis 2042 ermöglicht.
Was die Größe betrifft, Otto, habe ich noch einen Hinweis für unsere Hörer, weil unter diesen Angaben Hektar, Quadratkilometer kann man sich eigentlich nicht so richtig was vorstellen. Leider sind wir nicht hier auf TV, sondern nur im Radio, deswegen können wir es nicht zeigen, aber auf der Seite www.greenpeace.de gibt es einen Artikel vom 15.05.2014, den man mit der Suchfunktion Braunkohle und mit der Eingabe Artikel aus 2014 sich ansehen kann. Hier gibt es eine interaktive Karte. Da kann man einen Braunkohlebagger auf seinen Ort stellen. Und wenn man das zum Beispiel diesen Braunkohlebagger auf Frankfurt stellt, dann fängt der an zu baggern und macht dieses Loch, das jetzt dort neu vorgesehen ist. Und was kommt raus? Ganz Frankfurt und ein großer Teil der Umgebung verschwindet in einem riesengroßen Loch.
In einem Riesenloch. Auf Nimmerwiedersehen. Ja, Greenpeace hat eben auch mal die 10 größten Kritikpunkte an diesem Land. Was ein sperriger Begriff, muss ich wieder nachgucken, ich kann mir den merken. Landesplanung Berlin-Brandenburg, die 10 größten Kritikpunkte herausgearbeitet. Die Energiewende, habe ich ja schon angedeutet, macht eine Verringerung des zukünftigen Kohlebedarfs notwendig. Es gibt der Kohlebedarf wird grundsätzlich überschätzt. Bedarf ist mit eingeplant für Stromexporte, sprich es ist nicht nötig, den für die eigene Energiesicherheit in Deutschland die Kohle abzubauen. Die Abbaggerung wird eben nicht, es gibt keine Abwägung in den Unterlagen, wie das sein könnte, wenn die benötigte Kohle nicht gefördert wird, die nicht benötigte Kohle nicht gefördert wird. Es gibt eine fehlende Vorsorge gegen das, was ich gerade schon andeutet habe, mit der Versauerung, Verockerung der Flüsse, der Gewässer. Die Klimaschutzziele der Bundesrepublik, die es ja gibt, Brandenburgs und von Vattenfall sind da in Gefahr. Die Sozialverträglichkeit von den Umsiedlungen hat ja schon angedeutet, ist nicht gegeben. Und die Standortsicherheit von einem bestimmten Dorf ist nicht absolut nachgewiesen. Also die Arbeitsplatzeffekte werden falsch berechnet oder nicht ganz richtig berechnet, nicht richtig gegenübergestellt. Es gibt da also zahllose Kritikpunkte an der Sache. Und das war jetzt eigentlich das, was ich so mal inhaltlich hatte und der Jörn hat jetzt noch was anderes.
Und bevor wir keine Zeit mehr dafür haben, darauf hinzuweisen, viele Umweltorganisationen und natürlich ist Greenpeace dabei, werden in der Lausitz grenzüberschreitend zwischen Grabice und Kerkwitz über die Neiße hinüber eine Menschenkette veranstalten und zwar am 23. August. Greenpeace Frankfurt hat dort einen Bus organisiert. Die Informationen, wie Sie sich beteiligen können und mitfahren können, erhalten Sie, wenn Sie eine E-Mail an info@ greenpeace-frankfurt.de schicken. Der Bus fährt mitten in der Nacht los. Bis 13.45 Uhr, also spätestens so ab 13 Uhr sollte man vor Ort sein, weil bis 13.45 Uhr die Verteilung auf die Kette stattfinden wird. Die Kette wird stehen von 13.45 Uhr bis 14.15 Uhr. Hoffentlich vollkommen geschlossen. Ab 15 Uhr dann noch die Abschlusskundgebung und anschließend Musik und vieles andere mehr bis 21 Uhr zum Ende der Gesamtveranstaltung. Noch ein kleiner Hinweis auf unseren Schnupperabend, falls Sie bei uns einsteigen wollten. Greenpeace veranstaltet jeden ersten Montag des Monats einen Schnupperabend ab 18 Uhr bis 19 Uhr. Der nächste Schnupperabend am 4. August.
Im Baumweg 10, durch den Hof, im Hinterhaus die Treppe hoch.
Die Treppe hoch.
Okay.
Und das war heute wieder Greenpeace Frankfurt bei Radio X 91,8 FM. Und Otto, wir können uns mal so langsam aber sicher verabschieden. Otto,
okay, mach's tschüss, gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dass du dabei warst.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.